Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Das letzte Mal noch schön in Zweierreihen, aber so gefällt es mir eigentlich besser. Und ich weiß nicht, wer von euch da war das letzte Mal, als ich hier war. Das war Ende Oktober letzten Jahres. Ja, keine Angst, ich frage nicht ab, was ich gepredigt habe. Aber da habe ich über das Gleichnis vom verlorenen Sohn gepredigt. Vielleicht kann sich jetzt doch wieder einer daran erinnern. Und ich habe da den Fokus drauf gelegt, dass wenn wir zu Gott umkehren, dass wir dann das Hausrecht bei ihm bekommen. Dass wir wieder aufgenommen werden als Kinder mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Und da möchte ich heute ein bisschen weiterfahren und zuerst mal eine Frage stellen. Glaubst du, dass Gott dein Vater ist? Gut erzogen, ja. Und ist es wichtig, dass er auch dein Vater ist? Oder ist es eigentlich ein bisschen irrelevant? Ist wichtig. Sehr schön. Ein Theologe, der wurde mal gefragt, was ist ein Christ? Und dieser Theologe hat geantwortet, die inhaltvollste Antwort ist, ein Christ ist ein Mensch, der Gott als Vater hat. Weiter sagt er, wenn du wissen möchtest, wie gut ein Mensch das Christentum verstanden hat, dann finde heraus, wie viele aus dem Gedanken macht, Gottes Kind zu sein und Gott als Vater zu haben. Wenn das nicht der Gedanke ist, der seinen Lobpreis, sein Gebet und den ganzen Blick auf sein Leben antreibt und kontrolliert, dann hat er das Christentum nicht gut verstanden. Ich lese es nochmal. Wenn du wissen möchtest, wie gut ein Mensch das Christentum verstanden hat, dann finde heraus, wie viele aus dem Gedanken macht, Gottes Kind zu sein und Gott als Vater zu haben. Wenn das nicht der Gedanke ist, der seinen Lobpreis, sein Gebet und den ganzen Blick auf sein Leben antreibt und kontrolliert, dann hat er das Christentum überhaupt nicht gut verstanden. Und ich stimme diesem Theologen zu. Das Konzept oder die Tatsache, dass Gott unser Vater ist, das ist einfach zentral im Leben eines Christen. Es sollte zumindest zentral sein. Das sehen wir auch in der Bibel. Und das ist ein Aspekt, es kommen ein paar Zahlen, die habe ich das letzte Mal schon genannt, aber ich finde die einfach so interessant. Und dass Gott unser Vater ist, kommt vor allem im Neuen Testament stark zum Vorschein. Im Alten Testament kommt es gerade einmal 15 Mal vor, im ganzen Alten Testament. Sonst haben wir dort Beschreibungen von ihm als Herr der Herrscher, als König, als Schöpfer, als der souveräne Gott und so weiter. Und das Schöne ist, alle diese Dinge bleibt er ja. Nichts davon wird weggenommen, nichts davon wird verändert. Er bleibt Gott. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. Und da ändert sich irgendwie der Ton, wie Gott beschrieben wird. Von Matthäus bis Johannes wird Gott 165 Mal als Vater bezeichnet. Als Jesus gefragt wird, wie sollen wir beten, was antwortet er? Unser Vater im Himmel. Und im ganzen Neuen Testament wird Gott dann sogar 245 Mal als Vater bezeichnet, als unser Vater. Und ich finde es so stark, weil das Alte Testament wird ja nicht weggenommen. Das heißt, wir haben die Ehre, das Vorrecht, diesen Schöpfergott, diesen Herr der Herrscher, diesen souveränen Gott, wir haben das Recht, ihn Vater nennen zu dürfen. Und ich finde, es ist was Großes, es ist was Schönes. Gott bleibt ja immer der, der er ist. Eben der Souveräne, der Erhabene, der das Sagen hat. Aber unser Beziehungsstatus zu diesem Gott ändert sich. Wir dürfen die innigste und die persönliche Beziehung zu diesem großen Gott dürfen wir jetzt haben. Darin dürfen wir leben. Galater 4, ich glaube die Richtung her, Vers 7. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Kinder Gottes. Und weil wir eben Kind Gottes sind, haben wir das Hausrecht bei diesem Gott. Und ich möchte heute noch zwei weitere Punkte anschauen, zu der Tatsache, dass Gott unser Vater ist. So. Und der erste Punkt ist, unsere Adoption von Gott ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das Gott uns aus Liebe macht, dass wir seine Kinder sein dürfen. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Es ist ein Liebesgeschenk von Gott an uns. Ein Geschenk an dich. Wenn wir uns nochmal so das ganze Evangelium kurz anschauen, also diese frohe Botschaft, die wir in der Bibel haben, dann wird es deutlicher. Gott hat am Anfang Himmel und Erde geschaffen, inklusive uns Menschen. Und er hat ja mal gesagt, alles ist sehr gut. Stimmt, oder? Dann kam ja dieser Sündenfall, dieser erste Sündenfall von Adam und Eva, wodurch Sünde in dieser Welt Platz bekommen hat, zu herrschen begonnen hat. Und seitdem ist die gesamte Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Lesen wir in Römer 8. 1. Mose Vers 3, Kapitel 3 sagt sogar, dass die Erde oder diese Schöpfung jetzt unter einem Fluch steht. Also seit dem Sündenfall ist eben nicht mehr alles automatisch sehr gut, sondern es ist da was passiert, was nicht mehr gut ist. Und das Schlimmste, was da passiert ist, es ist unsere Trennung von Gott, dass die Menschen von Gott getrennt wurden. Aber Gott möchte ja die Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte nicht, dass wir von ihm getrennt sind. Und so hat er einen Weg rausgesucht, wie wir wieder zu ihm kommen können. Und der Weg war ein Opfer von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Jesaja 53, Verse 4 bis 6, da steht, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Das sind wunderbare Verse. Sünde trennt uns Menschen von Gott. Und damit diese Sünde gelöscht werden kann, musste die Strafe bezahlt werden. Jemand anders musste dafür leiden. Und wenn wir an Jesus glauben, an Jesus Christus glauben, auf ihn allein vertrauen, dass er genug ist für uns, wenn wir ihm unser Leben geben, ihn Herr sein lassen in uns, dann gilt das, was Jesus für uns getan hat. Nein, dann gilt das, was Jesus getan hat für uns. So. Dann passiert das, wir haben es gerade schon in der Einleitung gehört, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn das passiert, dann haben wir die Rechtfertigung vor Gott. Dann haben wir die Gerechtigkeit vor Gott. Und das sind schöne Begriffe, oder? Rechtfertigung und Gerechtigkeit. Einfacher gesagt, Gott erklärt uns dann für gerecht, als ob wir das Richtige getan hätten. Und dann können wir vor ihm bestehen. Nicht, weil wir perfekt wären, so ehrlich müssen wir sein, aber weil dann die Gerechtigkeit von Jesus Christus uns zugerechnet wird. Weil Gott uns dann so sieht, nicht falsch verstehen, aber als ob wir Jesus wären. Seine Sündlosigkeit sieht Gott dann in uns. Und einfach noch kurz die Rechtfertigung, das ist, es ist eigentlich ein rechtlicher Begriff. Man kann sich da vorstellen, wir sind in einer Gerichtsverhandlung und verhandelt wird unser Leben. Verhandelt wird dein Leben, deine Sünde, dein Versagen, da wo du nicht gottgemäß gelebt hast. Und in dieser Gerichtsverhandlung haben wir eigentlich gar nichts, um uns zu verteidigen. Wir haben nichts, wo wir sagen können zu Gott, ja, aber. Meine Kinder versuchen oft, sich zu rechtfertigen. Ja, aber die oder der hat angefangen. Ja, oder die anderen machen es ja auch oder was auch immer. Aber es funktioniert jetzt schon bei ihnen nicht. So können wir uns auch bei Gott nicht selber rechtfertigen. Wir haben einfach keine Entschuldigung. Und dann, und das ist ja dieses schöne Bild, dann kommt Jesus auf die Bühne, wenn man so möchte. Und wenn wir zu ihm gehört haben, dann gilt seine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit eben auch für mich oder für dich. Das heißt, meine Sünde wird mir nicht mehr angerechnet und plötzlich habe ich wieder eine Entschuldigung und werde freigesprochen. Wayne Grudem, der hat so einen Schinken geschrieben, biblische Dogmatik, und der hat eine Definition gegeben, was Rechtfertigung heißt. Ich lese es noch kurz vor. Ist einfach zu verstehen. Die Rechtfertigung ist ein augenblicklicher, rechtlicher Akt Gottes, indem er erstens unsere Sünden als vergeben und Christi Gerechtigkeit als uns gehörend betrachtet und uns zweitens für gerecht vor ihm erklärt. Also Gott ist der Richter und er erklärt uns für gerecht durch Jesus Christus. Und das führte eben dazu, dass wir vor Gott bestehen können, dass wir bei Gott sein können, dass wir mit Gott leben können. Und doch ist es so, dass die Adoption eben immer noch ein Geschenk ist. Er hätte uns ja gerecht sprechen können, also so, dass wir vor ihm bestehen können, ohne uns zu seinen Kindern zu machen. Da haben wir Engel als Beispiel für diese, wie soll man sagen, für diese Gattung. Engel sind in höchstem Grad lebendig. Sie bestehen bei Gott, sie leben bei Gott, sie sind im Himmel. Aber sie sind nicht seine Kinder. Aber wir sind es. Also wir haben ein größeres Recht bekommen als die Engel. Und ich betone das so einfach, damit wir vielleicht wieder verstehen, was für ein Vorrecht es ist, dass wir Gottes Kinder sein können. Er hätte es anders machen können, ganz einfach. Und wir haben keinerlei Recht auf diese Kindschaft. Wir haben keinen legitimen Anspruch. Wir können nie vor Gott stehen und sagen, Gott, du musst uns zu deinen Kindern machen, weil. Das gibt es einfach nicht. Es ist was Wertvolles, es ist was Wunderbares. Und Gott schenkt es uns. Er wollte es einfach so. Er wollte es, weil er uns liebt, weil er dich liebt, weil du ihm wichtig bist. Wollte er dich zu seinem Kind machen. Gott wäre zu keinem einzigen von diesen Schritten verpflichtet gewesen. Aber er möchte es, er möchte dich beschenken. Und so ist es ein unglaubliches Privileg, dass wir Gott als Vater bezeichnen dürfen. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Es ist was Riesiges, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Und es gibt es aber leider immer wieder Menschen, die Mühe damit haben, Gott als Vater zu sehen, weil ihr irdischer Vater auf gut Deutsch scheiße war. Lieblos, grausam, immer abwesend, ich muss noch arbeiten und was es doch immer für Fehler gibt bei uns irdischen Vätern. Und wenn man einen schlechten Vater hat oder ein schlechtes Vatersbild hat, dann ist es fast natürlich, dass es einem schwerfällt, das als was Positives zu sehen, dass Gott jetzt mein Vater ist. Weil wir das automatisch mit unseren Erfahrungen verknüpfen. Und jetzt könnte man sagen, ja, Gott hat einfach einen Fehler gemacht, als er sich als Vater vorgestellt hat. Er wusste wohl nicht, wie die irdischen Väter sind und hat einen Fehler gemacht. Nein. Könnte man sagen, tun wir aber nicht. Ja? Gott macht keine Fehler. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Und es ist auch nicht so, dass schlechte Väter irgendwie ein Phänomen der Neuzeit sind. Zur Zeit der Bibel war das nicht anders. Schon dort haben wir immer wieder die Gegenüberstellung von irdischen Vätern und Gott als dem wahren Vater. Und in der Gegenüberstellung ist klar, es sind immer die irdischen Väter, die Unvollkommenen sind, die, wo die Fehler machen, wo eben nicht perfekt sind. Hier mal ein paar Bibelstellen, Hebräer 12, Vers 10. Denn jene, also die leiblichen irdischen Väter, haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Und für mich ist es jetzt kein großes positives Wort. Sie haben, oder wir irdischen Väter, ich darf mich da mit einbeziehen, wir erziehen unsere Kinder hoffentlich mit bestem Wissen und Gewissen, aber am Schluss, schlussendlich nach unserem Gutdünken. Und mein Gutdünken als Mensch ist fehlerhaft. Ich mache Fehler. Also irdische Väter machen Fehler. Und das wird jetzt gegenübergestellt, Gott als Vater. Wenn man weiterlesen würde im Hebräer, dann sieht man, dass Gott keine Fehler macht. Dass es nicht sein Gutdünken ist, sondern dass er als perfekter Vater es zu unserem Besten macht, wenn er uns erzieht. Und in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ich sage mal, im Normalfall wollen Eltern ihren Kindern Gutes geben. Zumindest die Eltern, die ich kenne. Aber diese Bibelstelle sagt jetzt, Gott ist noch besser. Also egal, was deine Eltern dir gegeben haben, Gott ist besser. Gott ist besser als wir Menschen. Also immer wenn die Bibel Mensch und Gott vergleicht, wird eines ganz klar, Gott ist besser als wir Menschen. Gott ist ein besserer Vater, als ich es jemals sein kann. Und Gott ist der Maßstab. Das gilt ja auch fürs Vatersein. Gott ist viel besser, als unsere leiblichen Väter es jemals sein können. Deswegen ist er ja auch der Namensgeber der Vaterschaft. Epheser 3, Vers 14 und 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Ganz kurz, in deiner Übersetzung steht vielleicht Geschlecht oder Volk anstelle von Vaterschaft. Aber vom griechischen Wort her ist eigentlich Vaterschaft, wo da steht. Also Gott ist das perfekte Bild eines Vaters. Oder nicht Bild, Gott ist der perfekte Vater. Eben nicht und nicht das, was wir hier auf der Erde kennenlernen. Hier haben wir schlechte Väter, das ist gar keine Frage. Und wenn ich auf mich selber schaue, ich würde mir es nicht als schlechter Vater bezeichnen, aber ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich nicht perfekt erziehe, dass ich Fehler mache. Und so sind alle Väter, die wir hier auf der Erde kennenlernen, nicht das wahre Bild eines Vaters, nicht das perfekte Bild zumindest. Und wie kann das jetzt Menschen helfen, die einen schlechten Vater hatten oder haben? Wie kann ich glauben, dass Gott als Vater liebevoll ist, wenn mein Vater böse ist? Wie kann ich glauben, dass Gott als Vater immer da ist, wenn mein Vater vielleicht immer auf Reisen ist und ständig weg ist? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt hier ist, anzufangen, Gott selber als Vater kennenzulernen. Im Römerbrief Kapitel 12 steht, dass wir unser Denken erneuern sollen. Oder im Epheserbrief steht, dass wir den Helm der Wahrheit anziehen sollen. Kurz gesagt, wir müssen anfangen oder wir müssen lernen, neu zu denken. Wir müssen die Lügen des Teufels mit den Wahrheiten Gottes ersetzen. Und es ist eben eine Lüge des Satans, dass Gott ist, wie wir Menschen es sind. Es ist eine Lüge des Satans, dass, weil die irdischen Väter bisweilen Monster sein können oder Fehler haben, dass Gott genauso ist. Das ist eine Lüge des Satans und die müssen wir mit der Wahrheit der Bibel ersetzen. Und so ist es ein elementar wichtiger Schritt, dass wir uns auf die Suche machen, auch in der Bibel, wie wird denn Gott dort als Vater dargestellt? Wie ist denn Gott wirklich? Nicht, wie denke ich, dass er ist, aufgrund von meinem irdischen Vater. Und das, was ich weiß, ist, Gott ist der Hammer. Auch als Vater. Ich möchte ein Beispiel bringen, wie Gott in der Bibel dargestellt wird als Vater. Jeremia 31, Vers 9. Sie werden weinen kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf ebenem Wege, auf dem sie nicht straucheln, denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Wenn man das so liest, dann klingt es recht ähnlich wie dann ziemlich am Ende in der Bibel, Offenbarung 21, 3 bis 4. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also in den zwei Versen sehen wir, Gott ist ein Gott des Trostes, der Ruhe, der Erneuerung, der Versorger, der Bewahrer. Wenn man jetzt noch Matthäus 28 dazu nimmt, wo Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, können wir sagen, Gott ist ein Vater, der da ist, der immer da ist, in jedem Augenblick. Und so könnten wir noch viel mehr über Gott finden. Und wenn du dann vielleicht keine Stellen mehr findest, wie Gott als Vater ist oder wie er als Vater beschrieben wird, dann machen wir weiter und such mal, was du über Jesus findest. Was ich auch unbedingt empfehle. In Johannes 14, 7 bis 9 sagt Jesus, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Also wenn wir Jesus besser kennenlernen, lernen wir auch Gott besser kennen, weil sie eben eins sind. Und wenn wir Gott als Gott besser kennenlernen, lernen wir ihn auch als Vater besser kennen. Und so möchte ich dich einfach ermutigen, dich auf eine Reise zu machen und Gott als deinen Vater kennenzulernen. Das gilt übrigens auch für dich, wenn du einen Vater hattest, der ein gutes Vorbild war. Wir haben vorhin gelesen, Gott ist immer noch besser. Auch wenn du einen guten Vater hattest oder hast, dann zeig erstmal Gott Danke dafür, ist ein Riesengeschenk. Aber dann lern trotzdem noch Gott als Vater kennen, weil Gott eben noch besser ist. Und ich glaube, wenn wir Gott kennenlernen, auch als Vater, dann wird sich unser Leben verändern. Weil sich dann eben unser Gottesbild ändert. Und wenn sich unser Gottesbild ändert, ändert sich auch unser Leben. Dann ändert sich unser Denken, unser Verhalten, unser Sein. Wenn wir wirklich realisieren, was für eine wundervolle Beziehung wir zu diesem Gott haben dürfen. Hier nochmal kurz das Zitat vom Anfang. Wenn du wissen möchtest, wie gut ein Mensch das Christentum verstanden hat, dann finde heraus, wie viel er aus dem Gedanken macht, Gottes Kind zu sein und Gott als Vater zu haben. Wenn das nicht der Gedanke ist, der seinen Lobpreis, sein Gebet und den ganzen Blick auf sein Leben antreibt und kontrolliert, dann hat er das Christentum überhaupt nicht gut verstanden. Und ich wünsche mir, dass wir das Evangelium besser verstehen lernen. Und ich wünsche mir, dass es passiert, weil wir Gott als Vater kennenlernen, als den perfekten Vater, der er ist, der auch die kaputten Bilder vom Bildnis von dem Vater, komischer Satz, ja. Ich hoffe, dass wir ihn als den perfekten Vater kennenlernen, so dass auch die kaputten Bilder, die wir haben von dem Vater vielleicht, dass die repariert werden können, dass die nicht vorherrschen dürfen, sondern dass wir Gott als den wahren, perfekten Vater kennenlernen können. Gott möchte uns als seine Kinder haben. Er will uns als seine Kinder haben. Und das ist neben der Rechtfertigung ein zweites, ein zusätzliches Geschenk in dem ganzen Paket, wo Gott uns schenkt, wenn wir zu ihm umkehren, wenn wir zu ihm zurückkommen. Gott schenkt uns die Kindschaft. Er hätte es nicht gemusst. Gott schenkt uns das Hausrecht, bei ihm zu sein. Er hätte es nicht gemusst. Und er möchte unser Vater sein. Ein besserer Vater, als jeder irdische Vater es jemals sein könnte. Lasst uns diesen Vater kennenlernen. Amen. Herr, ich danke dir für alles, was du uns schenkst. Ich danke dir einfach für dieses Riesenvorrecht, dass du überhaupt mit uns zusammen sein möchtest, dass du uns so fest liebst, dass du deinen Sohn geopfert hast für uns, dass wir Vergebung bekommen können, dass wir dadurch das Hausrecht bekommen können bei dir. Und ich danke dir für dieses Riesengeschenk, dass du uns als deine Kinder annehmen möchtest. Nicht nur, dass wir irgendwie bei dir sein können, sondern als deine geliebten Kinder. Es ist so riesig und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass wir immer wieder verändert werden auch von diesem Gedanken, dass wir deine Kinder sind, dass du unser Vater bist, dass du für uns bist. Und ich bitte dich, dass wir dich kennenlernen dürfen, so wie du bist. Dass nicht irgendwelche Bilder, die wir haben oder Erfahrungen, die wir haben, im Wege stehen dürfen, sondern dass du, ja, dass wir dich einfach erkennen können, mehr und mehr, wie du wirklich bist, auch als Vater. Herr, danke, geh schon mit uns den Weg. Danke, lösch uns nie los. Und danke, bist du für uns, Herr. Amen.